Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir der Podcast-Betreiber der vergangenen Wochen, die treibende Kraft, Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich und schön, dass ich mal wieder da sein kann.
Ja, ich freue mich auch, Niklas. Schön, dass du wieder hier bist und ich sitze endlich wieder an meiner gewohnten Stelle als Talk-Gast, wenn ich das mal so formulieren soll.
Dauergast.
Was?
Dauergast.
Ja, genau. Und nicht als Moderator. Also, naja, so soll es sein eigentlich.
Diese Woche will ich mal wieder sprechen über Holstein. Einiges passiert in der Zeit.
Ja.
Muss man sagen. Wir kommen gerade
außerhalb des Kinderdienstes.
Sowieso, insgesamt. Also bei mir sowieso, aber auch bei Holstein und in der zweiten Liga und überhaupt.
Ja.
Also da eine Menge los, so soll es ja auch sein. Langweilig ist nicht, definitiv.
So sieht's aus.
Ne? Wir kommen aus dem Heimspiel gegen Darmstadt. Ein 1:1 am Sonnabendnachmittag. Haben jetzt die Länderspielpause zu fassen, die am Freitag dann spieltechnisch beginnt mit dem Länderspiel gegen Luxemburg. Auch ein interessantes Ding, wie ich finde. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um Holstein. Und Holstein hat die Länderspielpause dann nach dem Spieljahr eingeläutet mit den Jubiläumsfeierlichkeiten. In diesem Zeichen stehen wir in dieser Woche.
Montagabend an historischer Stätte, Hebbelschule. Warum historisch, kann man alles nachlesen, muss ich jetzt nicht alles
sagen. Ja, weil ich da mein Abitur gemacht habe, natürlich.
Auch noch. Naja, ich meine, das haben Sie jetzt nicht erwähnt, aber das ist natürlich eine Fahrlässigkeit, fast eine Unterschlagung irgendwo. Naja, ansonsten war das am Montagabend, Sie haben ja reingefeiert in den Vereinsgeburtstag, der dann originär am Dienstag begangen wurde. Und ja, das war eine wirklich nette Veranstaltung. Launig moderiert, viele kleine Anekdoten, die zum Schmunzeln oder Lachen veranlasst haben. Ein bisschen Essen gab es auch, war auch schön irgendwo in der Aula da, der Hebbelschule, die war gut gefüllt. Das war schon eine ganz, ganz gelungene Veranstaltung und ich muss mich natürlich an dieser Stelle gleich mal erstmal entschuldigen, ne, weil ich kannte, glaube ich, gefühlt 3/4, vielleicht war es auch noch ein bisschen mehr, der sowohl auf der Bühne stehenden Prominenten als auch anderer Gäste im Saal. Bestimmt bin ich an dem einen oder anderen Stumpf vorbeigelaufen irgendwo. Man möge mir das entschuldigen, ich habe nicht mehr alle realisiert. Ich habe kein Alkohol getrunken, das war nicht im Spiel. Nicht, dass das einer vermutet. Also wie gesagt, ist keine böse Absicht gewesen. War ich visuell und mental etwas überfordert.
Naja, die kennen das ja. Das ist einfach deine Art.
Ja, das stimmt. Arrogant einfach vorbeigelaufen. Genau. Blöder Kerl. Nee, sowas dann tatsächlich nicht. Wenn es vielleicht sonst mal manchmal auch der Fall gewesen sein mag in früheren Zeiten oder so. Diesmal war es wirklich einfach eine menschliche Schwäche dann von mir.
125 Jahre, Holstein. Genau, historischer Ort haben wir gesagt. Drei waren es. Hebbelschüler, die es ja auf der Fahrt nach Lübeck damals gegründet haben. Den Vorläuferverein der KSV, alles ja bei uns auch nochmal nachzulesen. Und auch kann man an dieser Stelle einmal, glaube ich, sagen, in der großen Vereinschronik, die jetzt seit gestern, glaube ich, erhältlich ist.
Mhm.
Ist auch ein schönes Ding. 125 Jahre ist ja auch eine schöne, schöne Geschichte.
Schönes Machwerk
steckt
geworden.
Schön was drin, auf jeden Fall.
Ich glaube 3,75 Kilo oder was, was erzählt und geschrieben wurde. Ich habe selbst auch noch nicht gesehen. 500 und ein paar zerknackte Seiten, viele Bilder. Ist wahrscheinlich ein gelungenes Teil.
Das denke ich auch. Lustig fand ich tatsächlich Andi Köpke, der ja auch da war, als Kieler, wie soll man es, also Kieler Jung erstmal, also geboren, aufgewachsen in Kiel, aber auch mit Holstein, über Holstein ja die ersten Schritte auch in den Profifußball gemacht oder in die damalige zweite Liga zumindest, der dann sagte, er hat gerade so einen 125-Jahr-Jubiläumsmarathon, ne? Also Nürnberg im letzten Jahr, glaube ich, Olympique Marseille dieses Jahr auch, wo er ja auch gespielt hat, also auch ganz interessant.
Ja, ja, und bei Andi Köpke muss ich leider eine kleine Anekdote erzählen, die schoss mir direkt, als er auf der Bühne stand und sich zu seiner Zeit bei Holstein da äußerte und auf Fragen antwortete. Das war 1994 WM in den USA. Deutschland war gerade in New York ausgeschieden, 1-2 gegen Bulgarien. Jordan Lechkov, Kopfballtor, wir erinnern uns. Und am Tag danach war Abschluss PK, irgendwie eine Stunde irgendwo von New York entfernt. In einem derart großen Hotel, in deren die Größenordnung kannte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich. Bin dann da mit dem Fahrstuhl hoch und runter gedonnert, da immer wurde irgendwo hingedrückt, dann war ich mal in der Sauna, dann war ich mal irgendwie im 30. Stock, also ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Auf einmal geht die Tür auf und wer steht da vor der Tür? Andi Köpke mit Koffer und neben ihm Ulf Kirsten, damalig der Schwatte, Mittelstürmer von Leverkusen, vorher Dresden und so weiter und so weiter. Und ich sag zu Andi Köpke, hi. Und er sagt, das gibt's doch gar nicht. Machst du denn schon wieder hier? War schon einigermaßen genervt. Ich war tatsächlich der erste Journalist, der ihm diese frohe Botschaft mitteilen durfte, die jetzt folgt. Andi, ich darf dir sagen, der Trainer hat eben erzählt, Berti Fuchs damals, du bist jetzt die Nummer 1 in Deutschland, ne? Da sagte er dann, ja, das hätte der sich doch mal eher überlegt. Weil bei der WM war Bodo Egner im Tor. Ich glaube, Schwiegersohn war er damals irgendwie von Berti Vogts oder so. Irgend so einen verwandtschaftlichen Grad gab es da. Das schoss mir derart in den Kopf, weil, und dann Ulf Kirsten sagte noch, um die Anekdote noch zum Abschluss zu bringen, hat er auch etwas über mich gesagt, wie so ein junger, aufstrebender Kreisklassenspieler. Ich sage, tut mir leid, echt, kann ich leider keine Botschaften überbringen irgendwo. Ja, so lange ist das schon her, man muss sich das mal vorstellen, ne?
Ja. Schwelgen wir in Erinnerungen, die weniger lange her sind.
Ja, und da gibst du auch das nächste Stichwort, denn es gab eine Begebenheit im Rahmen dieser Geburtstagsgala. Das war der Auftritt von Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, der dann die frohe Botschaft überbrachte, dass im Zusammenhang natürlich mit dem neuen Stadion, dass spätestens am 6. Dezember in den Kieler Nachrichten zu sehen und zu lesen sei, wie das neue Stadion dann wohl aussehen wird. Wahrscheinlich wird das dann schon einen Tag vorher bei kn-online.de stehen, lesen, zu sehen sein können. Aber das ist also der Fakt, der wohl tatsächlich feststeht. Also spätestens 6. Dezember wissen wir alle Bescheid. Ja, und dann geht das wahrscheinlich irgendwann los.
Irgendwann geht's dann los.
Mit den Bauarbeiten.
Irgendwann geht's los.
Naja, wir haben ja schon so einen Zeitplan ungefähr festgelegt, ne?
Ungefähr. Ein paar Jahre.
Ja.
Baustelle.
Ja.
Mal sehen.
Ja.
Dann irgendwann wird's hoffentlich stehen. Komplett, wie es sein soll.
Wollen wir mal fies sein?
Na?
Vielleicht zum 30. oder 40. Jubiläum des ehemaligen Erika Solterbeck-Stadions.
Oha, ja. Wann war das genau? Ich weiß gerade, ich habe es gerade nicht mehr. Es
könnte noch ein bisschen
länger sein.
Ja, es könnte noch ein bisschen knapp werden.
Oha, naja.
Sagen wir mal 50.
Wollen wir mal nicht unken.
Nee.
Freuen wir uns drauf, das ist ja auch das Erste, finde ich, diese Unsicherheit, wie es denn nun wird. Das ist ja das, wenn man jetzt, okay, es geht noch nicht los oder so, ist das eine, aber man weiß ja, es gibt ja immer noch drei Optionen auf dem Tisch und man weiß gar nicht, wird es jetzt da bleiben und an der Ecke offen, wird es gerade verschoben sozusagen, wird es komplett gedreht um 90 Grad, all das weiß man ja auch noch nicht irgendwie und ja, wir werden sehen.
Und nachher den Endpreis.
Ja, gut.
75 Millionen sind festgezurrt.
Ja.
Kaum vorstellbar, dass es bei dieser Summe bleibt.
Ja, ja, aber ich glaube, das wird man tatsächlich erst dann ganz am Ende sehen.
Ja, ja, klar.
Wirklich
aber kann sich jeder ja nochmal rot in den Kalender eintragen. Ja, 75 Millionen, alles klar.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Reden wir über die Dinge, die dichter dran liegen und über die wir mit Sicherheit reden können, weil sie nämlich schon gewesen sind.
Richtig.
Am Samstag das 1:1 gegen Darmstadt 98. Ein bisschen zwielichtig in der Betrachtung, nee, zwielichtig nicht, zwiespältig ist das richtige Wort. Eine sehr gute Leistung, wie ich fand, ein sehr gutes Spiel insgesamt über alle Mannschaftsteile, sehr, sehr reif und dann aber halt nur ein Punkt. Das ist vielleicht das, was dabei ganz kurz zusammengefasst rauskommt, ne? Also die Chancen waren auf jeden Fall da, die Effizienz fehlt so ein bisschen, aber ansonsten war das ein Mutmacher, dieses Spiel.
Sehe ich genauso, auch wenn das Ergebnis natürlich ein bisschen ärgerlich war dann, das muss man natürlich abschließend konstatieren, und Ergebnisse sind natürlich das, was am Ende des Tages dann auch was zählt. Nichtsdestotrotz war es rein von der Leistung her betrachtet für mich über 90 Minuten gesehen die beste Saisonleistung bisher. Unabhängig davon, dass es eben nur 1:1 ausgegangen ist, nur in An- und Abführungszeichen, weil es eben gegen Karlsruhe die erste Halbzeit war super, gegen Bielefeld die zweite Halbzeit beim 0:2 zu Hause war auch gut, Schalke war auch ein vernünftiger Auftritt oder so, aber über die gesamte Spieldistanz gesehen war das für mich die beste Saisonleistung.
Das stimmt. Mir hat es gleich von Anfang an ein bisschen imponiert tatsächlich, weil das Spiel ging los und Holstein war sofort aggressiv, super hoch gepresst. So ein bisschen Darmstadt gleich mal gezeigt, ihr kommt hier vielleicht als Tabellenführer, aber wer hier Herr im Haus ist, ne? Aber das fand ich echt stark. Einfach dieses Selbstbewusstsein, das habt ihr ja auch schon drüber gesprochen an dieser Stelle, was seit der ersten Länderspielpause zumindest anscheinend deutlich gestiegen ist und man besser auftritt, selbstbewusster auftritt. Das fand ich, hat man in den Anfangsminuten da total gut gesehen. Und dann ging es ja bis zur 20. Minute, waren ja im Prinzip schon drei Großchancen auf die Führung, ne? Also von Harris, glaube ich, war die erste, dann der Kopfball von Steven Skripski, den Schuhen da pariert, weil er ihn nicht runtergedrückt kriegt irgendwie, ne? Aber ansonsten auch schöne Flanke, frei zum Kopfball gekommen. Und Kapralik und Tolkien dann auch noch mit so einer Doppelchance direkt vor der Halbzeit. Also da hätte man auch gut und gerne in Führung gehen können.
Ja, insgesamt war das Verhältnis von mehr oder weniger klaren Chancen, habe ich jedenfalls zusammengezählt, 8:3. Das ist gegen eine Mannschaft, die vor Beginn des Spieltages, am Samstag selber waren sie dann ja nur noch Zweiter oder so, Darmstadt, aber vor Beginn des Spieltages als Spitzenreiter in die achte Spielrunde gegangen ist, war das schon erstaunlich. Das waren phasenweise, ich will mal sagen, so ein Unterschied von einer halben Klasse zu sehen. Und genau das ist ja das, was in irgendeiner Form auch auf der einen Seite Erwartungshaltung schürt, weil man denkt, Mensch, müssen sich doch belohnen dafür, eigentlich für so eine dominante Spielweise und auch kreative Spielweise, ohne dass jetzt die Störche da, die Darmstädter, die Lilien da weggepflückt hätten. Es war einfach schön systematisch. Man sieht, dass die Abläufe besser funktioniert und man sieht vor allem, dass sich auch eine, nicht in der Kabine, aber auf dem Rasen, sowas ähnliches wie eine Hierarchie langsam herausbildet irgendwo, ne? Der Keeper Jonas Krumrei wird immer sicherer, auch wenn er beim Rauslaufen immer noch mal einen kleinen Lapsus drin hat oder einen kleinen Fehler drin hat, aber insgesamt ist das sehr solide und mit dem Fuß sowieso. Dann die Dreier Abwehrreihe, das ist schon für Zweitliga-Verhältnisse mittlerweile oberstes Regal. Ja. Das muss man ganz klar sagen, mit David Setz. Matze Herrmann würde bei diesem Namen jetzt unser sonstiger Podcast-Kollege hier in Verzücken geraten. Das ist sein absoluter Lieblingsspieler. ist auch mit Phil Harris zusammen an der Spitze der internen Torjägerliste mit zwei Buden.
Ja.
Naja, dann Kalle Johansson als heimlicher Chef sozusagen der ganzen Veranstaltung. Dann Marco Comenda, der solide Arbeiter, wobei Arbeiter ist wirklich ausschließlich positiv besetzt. Ja. Also groß. Ja, aber dann geht es auch schon weiter irgendwie. So ein junger Spieler wie Kasper Davidsen, der in dem Spiel für mich wirklich, also der Kopf der ganzen Veranstaltung gewesen ist, im defensiven zentralen Mittelfeld Bälle abgelaufen, für seine Verhältnisse auch relativ viele Zweikämpfe gewonnen, vor allem aber Ballbesitz, aufgedreht, damit Raum gewonnen, indem er seinen Gegenspieler hat ins Leere laufen lassen, immer bemüht als Anspielstation, und da ist voll zum Tragen gekommen, was ich bestimmt an dieser Stelle schon mal gesagt habe. Es gibt ja diese alte Trainerlehre, was macht die Qualität eines überdurchschnittlichen Spielers aus, gerade in dieser Position, aber auch insgesamt. Wenn du es schaffst, in Konstanz den Ball unter Bedrängnis über einen Weg von 5 bis 10 Meter zu deinem eigenen Spieler Mitspieler zu bekommen, dann bist du ein großer. Toni Kroos eben halt, ne? Mhm. Das ist ja die Stellenbeschreibung von Toni Kroos. Aber das war so, das ging schon so in die richtige Richtung. Dann kommt nämlich dann auf einmal auch der Steckpass, der zur Torgefahr führt, wie auf Phil Harris in der zweiten Halbzeit. Ja. Oder selbst einen Torschuss abzufeuern. Damit wächst das Selbstvertrauen. Der junge Mann ist 20, ist jetzt in die dänische U21-Nationalmannschaft berufen worden. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das ist echt eine Auszeichnung. Mhm. Weil das der Talentepool in Dänemark, in dieser Altersklasse, der ist enorm. Und wenn du da als 20-Jähriger da berufen wirst auf so einer Position, ja, das ist schon was.
Also, dass er vielversprechend ist, da haben wir auch schon vor Saisonbeginn drüber gesprochen. Aber er scheint tatsächlich vielleicht sogar einen Schritt weiter zu sein, als man erwartet hat, ne?
Genau.
Also, ist so, wie er jetzt gespielt hat am Samstag, wenn er das annähernd in den nächsten Wochen konstant auf die Platte bringt, dann kommt an ihm auch keiner vorbei auf der Position, ne? Und dann kann er diesem Spiel auch richtig viel geben.
Ja.
Und gleiches finde ich total positiv, Überraschung wäre vielleicht zu viel, aber einen wirklich total positiven Eindruck macht Adrian Kapralik.
Wollte ich gerade sagen.
Also der später dazugekommen ist noch und den glaube ich hier nicht so viele Leute kannten. Also Jelina ist jetzt nicht so ein Verein, den man vielleicht so täglich verfolgt.
Na, ja, du vielleicht nicht,
vermuten.
Ich schon. Ja.
Ich weiß. aber also der macht Spaß, ne? Also der passt super in dieses System, der hat eine Explosivität in seinen Aktionen drin, kann immer mal einen aussteigen lassen, auch selbst torgefährlich, aber auch als Vorlagengeber, also das macht
ja
Freude.
Und das ist ja, das sieht man ja, was in dem jungen Kerl steckt, welche Qualitäten, aber die sind ja bei weitem noch nicht ausgeschöpft, weil wenn er dann das auch dieses im Spiel gegen Darmstadt wieder 2-3 Mal überläuft, alle Leute da, einmal die Flanke auf Steven Skripski war also ein Hochgenuss, diese Vorarbeit und die Flanke dann zum Abschluss, aber es waren auch noch 2-3 vielleicht sogar 4 andere Situationen, wo er einen Rückpass spielt, dann nachdem er an seinem Gegenspieler vorbeigerannt ist und der aber noch nicht ankommt, weil die Läufe der Mitspieler nicht passen und ich sage, da ist noch Luft nach oben, ne? Ich habe am Montag zufälligerweise mit Athletiktrainer Tim Sörensen auch über Adrian gesprochen und sagte, als der die ersten Trainingseinheiten da war, die sind fast vor Begeisterung innerlich zusammengebrochen, weil der hat eine Beschleunigung aus dem Stand, sagt er. Ne? Also in der Endgeschwindigkeit mag es Leute geben, die ähnlich flink sind oder so, aber diese Beschleunigung aus dem Stand, das ist echt komplett ungewöhnlich. Und wenn du dazu noch ein bisschen Technik im Fuß hast, die bringt er auf jeden Fall mit, da kann noch eine ganze Menge Spaß bei rauskommen. Und eine rechte Schiene mit Alexander Bernhardsson, schwedischer Nationalspieler, muss man sich auch mal reinziehen. Der spielt jetzt in dieser Länderspielpause mit Schweden gegen die Schweiz und unter anderem und da geht's wirklich um knallharte Qualifikationspunkte für die WM im kommenden Jahr. Auf diesem Niveau bewegen wir uns da und Adrian Kapralik, das ist eine rechte Schiene, die gibt's in der Bundesliga, in der zweiten Liga jetzt. Nicht allzu häufig. Ich möchte eigentlich mich da den Worten von Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt anschließen. Es ist außergewöhnlich. Also die beiden in verletzungsfrei, fit und in Bestform, da gibt es dann nichts Besseres in der zweiten Liga. Da muss man sagen, Donnerlittchen.
Das stimmt. Wobei man sagen muss, das ist ja auch immer so mit Endgeschwindigkeit und so. Weißt du, wer Holsteins schnellster Spieler ist und also gemessen der zweitschnellste Spieler der Liga?
Phil Harris?
Jonas Terkelsen.
Ja? Ah ja, gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nur Brian Lassmel war schneller diese Saison und über 36,2 so. Hatte Terkelsen, 36,4 hatte Brian Lassmel. Hat man ja so auch nicht auf dem Schirm.
Nee, aber es geht in dieser das ist natürlich auch Spitzenklasse, wenn einer so flink ist, dann auf die Distanz, aber es geht natürlich um den Antritt, ne? Und da bist du als Flügelspieler.
Ja, klar.
Bist du natürlich da, hast natürlich einen Riesenfund dann in den Beinen, ne? Wenn du so antrittst wie Adrian Kapralik, das ist schon klasse.
Definitiv.
Auf der linken Flanke dann, oder auf der linken Seite, John Tolkien, bisschen, in einem kleinen Tal, muss man so sagen, hast du ja auch schon eben erwähnt, locker die Führung auf dem Fuß kurz vor der Pause, da trifft er dann Volley nur das Außennetz, das hätte auch sehr gerne aus naher Distanz ins Tor gehen dürfen. Aber er hat leider ein bisschen Probleme Hüfte, so eine Disbalance, möglicherweise lässt sich ja schlecht verifizieren, dann auch medizinisch schlecht verifizieren aufgrund der eigentlich nicht richtig existenten Sommerpause zur Regeneration, wenn da eine Disbalance ist und du hast es nie irgendwie richtig zur Beruhigung gekriegt, dann wird das natürlich unter Belastung dann immer schwerer und schwieriger. Da kommt vielleicht die Länderspielpause jetzt auch mal ganz gut, dass er vielleicht mal ein bisschen im Zuge einer Belastungssteuerung einfach nur ein bisschen Aufbauprogramm für die entsprechenden Körperstellen machen kann und jetzt kein fußballspezifisches Training, was dann vielleicht für mehr Belastung sorgt. Also wir werden, wenn John Tolkien auch noch in Topform ist, dann sind wir natürlich auf beiden Seiten schon relativ schwierig auszurechnen. Ne?
Der ja auch defensiv zwischenzeitlich ein bisschen schwamm, ne? Ein, zwei bisschen unsichere Aktionen hatte, auch Ball im Aufbau schnell wieder abgegeben und so, das haben wir auch schon deutlich besser gesehen.
Ja.
Also da,
dann hast du noch einen Terkelsen, der gerade auch noch in der Lernphase ist. Da, was er kann, hat er schon angedeutet. Aber es ist dann wahrscheinlich immer noch ein bisschen Verwunderung, dass anders als in Norwegen in seiner Liga, da, wenn er da ein oder zwei Spiele ausgespielt hat, dass spätestens der dritte oder dann auch schon wieder der erste, den er ausgespielt hat, schon wieder vor ihm steht und ihm dann vielleicht auch mal ein bisschen Körper entgegenstellt.
Ja.
Das muss man dann erstmal lernen aber
schlecht war es jetzt auch nicht, als er reinkam, ne? Also das war alles okay. Also
ja, du musst doch mal, wenn du so einen Spieler noch einwechseln kannst und der ist auf der Phase des Lernens oder so, in der Phase des Lernens, das ist schon gut. Das ist ja sowieso diese so oft beschriebene Entwicklung hat ja was mit Lernen zu tun, ist ja klar, ne? Und Lernen tut man ja in der Schule. Na, tut man in der Schule.
Tut man. Da tut man lernen.
Da tut man lernen. Ne? Und der Lehrer, ne, das sind jetzt ja mehrere, das ist natürlich der Trainerstaff und alles, was dazugehört. Und die Unterrichtseinheiten sind Blockunterricht. Ne? Der erste Block, haben wir schon angedeutet, die ersten vier Spiele der Saison bis zur ersten Länderspielpause. Das war jetzt so nicht nur ergebnistechnisch so überschaubar mit 3 Niederlagen und einem Sieg, vor allem leistungsmäßig, da hat es doch hier und da an mehreren Stellen deutlich sichtbar noch gehakt. Dann kommt die Pause, die erste Länderspielpause, und jetzt waren es schon immerhin 2 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das heißt, ergebnistechnisch immer gegen Top-Mannschaften. Ergebnistechnisch war das schon deutlich besser. Vor allem aber, man sieht spielerische Fortschritte. Mhm. Und jetzt, nach der zweiten Länderspielpause mit dem Auswärtsspiel dann beim ersten FC Nürnberg, beginnt natürlich die nächste Entwicklungsstufe oder müsste die nächste Entwicklungsstufe gezündet werden, wenn es denn im Sinne der Verantwortlichen vorangehen soll. Das heißt spielerisch und Ergebnisse.
Das ist die hohe Kunst.
Die hohe Kunst.
Das ist die hohe Kunst. Aber es ist tatsächlich ja auch in diesem Spiel jetzt am Samstag das, was am Ende gefehlt hat, weil so ein, wenn wir es mal uns angucken, das Gegentor, Littberg eigentlich das gesamte Spiel abgemeldet, also super, super verteidigt, dann einmal nicht aktiv genug verteidigt, ne? Nicht rausgerückt, Bernhardsson war irgendwie mit dabei, ich weiß nicht, wer der zweite war, geht nicht raus, dann hat er einfach diese Qualität, die ein Top-Torjäger der zweiten Liga hat, setzt den da schön ins Eck. Ne?
Ja, das war auch schon ungewöhnlich, also das Ding da so kurz aus dem Fußgänger abzuschmettern und ein Kollege aus Darmstadt, mit dem hatte ich auch gesprochen, der hat auch noch erzählt, das war selbst für die Darmstädter Kollegen da, Journalisten, relativ überraschend, weil er vorher seine Tore quasi als Strafraumkiller erzielt hat und jetzt das erste Mal aus der Distanz, und was der für einen Huf im Fuß hat, damit hat er ja auch nicht gerechnet irgendwo. Also das so what? Das ist dann auch noch so kurios. Setz und Bernhardsson machen da den, wenn man das sagen soll, Fehler. Klar war es ein Fehler, aber normalerweise passiert da erstmal gar nichts. Passiert eigentlich gar nichts. Vielleicht in der Bundesliga wäre vielleicht auch was passiert, aber in der zweiten Liga passiert in der Situation eigentlich erstmal gar nichts. Und das sind ausgerechnet die beiden Spieler, die dann auch den Ausgleich besorgen.
Genau so ist es,
mit einer überragenden Aktion von Bernhardsson, der zur Torlinie geht, das vorher noch anzeigt, Steven Skrips gespielt in den Pass, das war wie Kinderfußball. Also die Darmstädter Deckung da aus, als wenn sie irgendwie gerade in der Vorschule noch ist, wenn man diesen Schulvergleich nochmal heranziehen soll. Und Bernhardsson legt den wunderbar komplett zurück in den Rückraum, und da kommt unser slowenischer Kampftiger angerauscht und schiebt den mit der, was heißt schiebt, drischt den mit der Innenseite in den Knick rein.
Ja.
Also ein Traum. Ja. Ja, also das, so liegt das dann beieinander. Ne?
Ein wunderschönes Tor.
Ja, wunderschön. In der Entstehung und im Abschluss. Ne? Aber gerade die beiden, dass die auch noch den 0-1 Rückstand maßgeblich mit beeinflussen, irgendwo negativ. Also das ist, manchmal ist es verrückt irgendwo.
Ja, das stimmt. Ein Tor wie ein Gedicht, wie ein Liebeslied.
Oh, ja.
Setz Amore.
Oh, nein.
Matze, mit schönen Grüßen an Matze Herrmann.
Matze Herrmann, nur für dich.
When the moon hits your eye.
Ah ja.
Setz Amore.
Ah ja, ihr hört, also hier wird gerne gesungen. Letzte Woche schon das Geburtstagsständchen für Dirk Bremser. Jetzt ein kleiner Ausflug in die, wann, 60er, 70er?
Ja, so ungefähr.
Ja, genau. In die 1960er.
Englischsprachige Chansonnerie.
Oh ja.
Nein, aber herrlich. Also wenn dein Innenverteidiger so mit aufrückt und den so oben links einschweißt, dann hast du einiges an Spaß und da können die Gegner auch Angst haben.
Ja,
das ist ja
allerdings
tatsächlich. Also der kann es ja nicht nur mit dem Kopf, was man von Innenverteidigern ja durchaus kennt, aber das war echt ein irres Tor.
Ja.
Also war auch ich stand auf der Osttribüne und da konnte man natürlich schön genau über das gesamte Stadion den Ball, man hatte nicht viel Zeit, den Ball fliegen zu sehen, weil er war einfach so schnell im Tor, aber es sah herrlich aus.
Ja, war wirklich cool.
Es war wirklich, aber genau das ist es ja, hinten kannst du ja auch so ein Ding mal fangen, da passieren Fehler und es ist auch einfach manchmal gegnerische Qualität, weil ein richtiger Fehler war das ja nicht, es reichte einmal nicht und das hat Lidberg dann gleich ausgenutzt, so es kann ja passieren, aber dann halt weiter zu machen und da einfach, es hat sich ja nichts geändert in der Spielanlage dadurch. Auch wenn man vorher viermal hätte in Führung gehen können, dann kriegt man das Gegentor. Denkt man manchmal ja auch, oh, hör auf. Ne? Mhm. Aber einfach weitergemacht, den Ausgleich gemacht. Das ist super. Nur, da sind wir wieder bei dem vorher, bei den Dingern. Wenn man hinten immer damit rechnet, einen zu kassieren, dann darf man halt auch gerne zwei schießen. Und das war ja durchaus möglich. Und da sind wir halt bei der Problematik, was jetzt noch fehlt, ist die Effektivität.
Ja. Ne? Ja, die Gegentor mit 8 Gegentoren bist du.
Also alles super.
Das ist alles gut. Da bist du im oberen Tabelle.
6 beste Defensive.
Ja, genau.
Mit 8 Gegentoren. Aber, und das ist ja untypisch Holstein.
Nur 9 geschossen, ne?
Genau. Die 5 schwächste Offensive. Ne? Geteilt, die 5 schwächste. Und vor allen Dingen, wenn man sich das mal dezidiert anguckt, Anzahl der Torschüsse ist Liga Platz 12. Das ist okay, sagt ja erstmal nicht viel aus. Aber eben 9 Tore aus 151 Torschüssen sind eine Chancenverwertung von nur 6%. Und das ist dann im Liga-Vergleich Platz 15. Da sind dann nur Magdeburg, Nürnberg und Bochum schlechter, die tatsächlich nur 4, irgendwas Prozent haben jeweils. Aber da hakt es halt im Moment. Ne? Und da ist es das kleine fehlende Etwas und man kann das, finde ich, im Moment so ein bisschen festmachen, tatsächlich an Steven Skripski.
Ja, klar.
Der Ladehemmung hat, die man so nicht kennt von ihm, der diesen Kopfball auch besser setzen kann vielleicht, der einfach ein bisschen Pech am Fuß hat, wenn man das mal so sagen will und
er macht alles,
ja,
ne? Er versucht aus der Distanz, er versucht aus im Strafraum, die Kugel liegt am Fuß. Und was in den beiden Vorjahren mindestens, er ist ja schon seit, muss man sich auch mal reinziehen, seit Sommer 21 hier bei Holstein, ne? Also fehlen nur noch 12 Spiele, dann hat er seine eigene Bestmarke überholt, nämlich die Pflichtspiele hintereinander im Trikot eines Clubs irgendwie. Das war natürlich Union Berlin, wo er seit der Jugend an 11 Jahre gespielt hat. Also er ist jetzt bei Holstein quasi für Profiverhältnisse fast schon ein Urgestein. Und der steht eigentlich, was sein Laufverhalten und seine Bewegung in den Räumen anbelangt, außerhalb jeder Kritik. Das ist ja nicht immer messbar oder an Toren oder Vorlagen, aber das ist schon Anlaufen klasse, die Bewegung bei Ballbesitz klasse. Was wirklich fehlt, ist eben der Abschluss. Und nochmal, der bemüht sich und macht und tut, aber die Kugel fliegt nicht richtig vom Fuß im Moment, ne? Oder eben nicht richtig vom Kopf, wie man will, ne? Was in den beiden vergangenen Jahren fast wie selbstverständlich ausgesehen hat, irgendwie. Schießt eben aus 30 Meter, ist die Kugel drin oder wird zumindest mordsgefährlich irgendwo. Jetzt landet sie irgendwo im Nirgendwo. Und das sind halt 18 Spiele ohne Tor, wird ihn sicherlich auch in irgendeiner Form beschäftigen. Aber ich bin mir relativ sicher, unser Steven ist im zarten Alter von 32, das wird er auch wegstecken.
Und es ist nur so schade, finde ich, weil er natürlich. Hat ja die Jahre vorher auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt, immer wieder nach ein paar Spielen wieder zurückgeworfen, Rückenprobleme ganz oft gehabt, was ja auch so ein bisschen undefiniert ist und man nie so richtig weiß, und jetzt ist er fit und so ein bisschen messbar ist das ja schon, also er ist eigentlich ja fast wie gewohnt, wenn er spielt, der Kieler mit den meisten intensiven Läufen da vorne und so weiter, und da finde ich das, finde ich es wirklich einfach schade, dass das nicht belohnt wird, er sich selbst da auch nicht belohnt. So ein bisschen. Aber du hast ja gesagt, er war an der Entstehung des Ausgleichs ja maßgeblich beteiligt. Also das ja schon. Und er ist ständiger Unruhe und Gefahrenherd da vorne. Also das ist auch alles in Ordnung. Ne? Aber das letzte Quäntchen, was so der gesamten Mannschaft, zumindest offensiv, so ein bisschen fehlt. Und das ist ja auch das, es ist ja alles immer zwei Seiten. Ne? Du kannst schwärmen über dieses Spiel, weil es wirklich gut war, weil es Spaß gemacht hat anzugucken. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt nur ein Punkt, der dir irgendwann nicht mehr weiterhilft. Mhm. Auf Dauer zumindest. Dann kannst du halt sagen, ja, es ist wieder nur ein Punkt und ne, guck mal, wir haben nur 9 Tore geschossen und keine Ahnung. Gleichzeitig hast du dann aber auch eine stabile Defensive, und es war jetzt gegen Darmstadt auch nicht so wie in Elversberg, wo man das Gefühl hatte, es wird zu sehr vielleicht sogar sich auf die Defensive konzentriert, sondern das war jetzt schon sehr ausgewogen. Ist immer so ein bisschen meckern auf hohem Niveau.
Ja,
ne?
Ja, allerdings.
Und das ist bei Skripski ist das ganz doll so.
Klar.
Das ist bei anderen Spielern von Holstein genauso. Und insofern nach wie vor hat diese Mannschaft großes Potenzial. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum man sich dann darüber so ein bisschen ärgert, weil man sieht, was möglich sein könnte, was möglich gewesen wäre. So, wenn du in der ersten Halbzeit 2 Tore machst, sehe ich Darmstadt jetzt da auch nicht als super aussichtsreichen Kandidaten, das Spiel noch umzudrehen, weil Holstein es einfach im Griff hatte, so, ne?
Also man wartet so, dass der Knoten bei der Chancenverwertung irgendwann platzt und dann so eine spielerische Leistung zustande kommt, wie jetzt gegen Karlsruhe, zumindest in den ersten 45 Minuten, und dann jetzt gegen Darmstadt erwachsen über 90 Minuten. Das ist ja auch nicht in jeder Szene die Sterne vom Himmel gespielt. Ne?
Ja.
Aber über die gesamte Spiel ist dann schon sehr, sehr niveauvoll irgendwo. Und dann weiß man nicht, der Gegner, der dieses Momentum auf Kieler Seite erlebt, der tut mir jetzt ein bisschen leid schon, weil dann kann es nämlich auch ganz schnell mal ganz heftig werden. Karlsruhe ist der Situation ein bisschen entgangen, weil Holstein auch da noch Chancen hat liegen lassen. Das hätte auch anders ausgehen können als nur in An- und Abführungszeichen 3-0. Und da sieht man mal, was möglich ist. Aber wir müssen noch eins ganz klar sagen. Diese oft zitierte Geschichte von Entwicklung hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund, dass man eben als Bundesliga-Absteiger häufig einen größeren Personalader, also einen größeren Aderlass an absoluten Leistungsträgern hat. Und da darf man jetzt einfach auch nicht vergessen, Shuto Mashimo, Nikola Remberg und auch Timo Becker und Luis Holtby in seiner Funktion, das und noch ein paar andere dabei, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, Benny Pichler, wenn er fit gewesen ist oder sowas, das ist schon Qualitäts- und Armin Gigovic natürlich, logischerweise. Ja. Das ist ein Qualitätsverlust, ganz klar, und den muss man auffangen, und dann in einer Liga, wo anderer Fußball gespielt wird als in der Bundesliga. Das heißt, in der Bundesliga hast du wahrscheinlich in vielen Spielen weniger Probleme beim Spielaufbau, als das jetzt in der zweiten Liga ist, weil es wird gerannt, 1-1 über den ganzen Platz und so weiter und so weiter in aller Regel. Und da musst du dich erstmal, ich weiß nicht, ist das jetzt der richtige Begriff dafür, adaptieren. Dieser Begriff wird ja immer sehr, sehr gerne inflationär verwendet im Moment, adaptieren. Also das heißt, man muss sich angewöhnen an die neue sportliche Umgebung. Und wenn man sich da mal die Mühe macht und mal die Tabellen der vergangenen Jahre sich anschaut, wird man Überraschendes feststellen, nämlich dass die These, dass Bundesliga-Absteiger das ein bisschen schwer haben, in eine Etage tiefer, dass das durchaus stimmt. Also wir gucken einfach mal auf vergangene Jahr. Da war Köln immer jeweils nach dem 8. Spieltag. Ne? Köln 7. mit 12 Punkten. Darmstadt 16. mit 6 Punkten. Jahr davor Hertha, Absteiger 12. mit 9 Punkten. Schalke 16. mit 7 Punkten. immer nach dem achten Spieltag. Dann 22, 23, Bielefeld 16. 5 Punkte, Fürth 18. 4 Punkte. Die sind dann auch beide abgestiegen dann in der Saison sogar. Aber dann wird's ganz interessant. In der Saison 21, 22, wir erinnern uns, das war die Saison, als Marcel Rapp im Oktober nach Kiel gekommen ist und Ole Werner abgelöst hat, der freiwillig seinen Hut genommen hatte. Da war Schalke nach dem achten Spieltag Achter mit 13 Punkten, also 3 Punkte mehr als Holstein. Das ist ja eigentlich nichts, wenn man dann noch die beiden Last-Minute-Niederlagen von Holstein diese Saison in Paderborn und in Elversberg berücksichtigt. Also come on, das kannst du auch vernachlässigen. Aber sieh an, Werder Bremen nach dem achten Spieltag 10. mit 11 Punkten, also ein Zähler nur mehr. Und Werder Bremen, wir erinnern uns damals, Marvin Duksch und Niklas Füllkrug in der Spitze, nur mal um 2 Spieler zu benennen, ne? Romano Schmid und so weiter und so weiter. Also das war schon nochmal qualitätsmäßig nochmal ein anderes Niveau, ne? Also Donnerlütchen. Dann haben wir aber bei Werder noch den 15. Spieltag und da spielten sie in Kiel. Und da haben sie dann 1-2 verloren. Da waren sie nach dem 15. Spieltag immer noch 10. mit 20 Punkten. Dann kam Ole Werner nach diesem Spiel. Und am Ende der Saison waren es dann 63 Zähler. Also man sieht, ich will jetzt nicht Holstein mit Werder vergleichen, aber Werder ist dann so das Synonym für diesen Begriff, dass Bundesliga-Absteiger die neue Klasse erstmal annehmen müssen. Auch wenn sie selbst qualitativ hochwertige Spieler haben, die auch Erfahrung mitbringen und so weiter und so weiter. Es ist schwer in dieser Liga reinzufinden, das dauert seine Zeit und deshalb sollte man anhand allein des Beispiels von Werder Bremen einfach sich auch in Kiel in Geduld üben. Das heißt nicht, dass Holstein jetzt am Ende der Saison einen Freifahrtschein auf dem Wiederaufstieg hat, um Gottes Willen. Aber die Zuversicht, dass es ergebnistechnisch, nicht nur spielerisch, sondern auch ergebnistechnisch vorangeht und besser wird, die darf man durchaus haben. Anders als beispielsweise beim Mitabstiegskollegen
VfL Bochum. Ich wollte gerade sagen, Bochum geht's ja deutlich, deutlich so schlimmer. Also da, genau, das, man sieht es schon direkt im laufenden Betrieb sozusagen.
So sieht's aus.
Dass Holstein das noch eigentlich, das alles, ja, weiß ich nicht.
3 Punkte, glaube ich, oder so was, ne? 17.
Ja. Also aber bei Holstein ist halt alles, das ist ja wirklich, ich sehe da überhaupt keine Gefahr, dass man da irgendwie nach unten, also es kann durch blöde Umstände und so immer passieren,
das
ne?
Das musst du immer auf
aber
dem Schirm haben,
musst
ne?
du haben, aber eigentlich sehe ich die Gefahr nicht, weil das Potenzial ist riesengroß, es ist eine solide Arbeit, die geleistet wird, es ist ruhiges Arbeiten, es ist ohne große Aufregung, es haben, glaube ich, nicht viele Leute erwartet, dass man jetzt direkt wieder Richtung Bundesliga die Ambitionen hegt und die auch umsetzen kann, so. PS sind da, im Moment werden sie noch nicht so auf den Platz gebracht, wie es sein könnte, vielleicht, dass, da hat man dann immer so ein bisschen das, die können es doch und geht doch besser und so, aber insgesamt, glaube ich, muss man da ganz entspannt sein. Trotzdem, und das muss man auch sagen, jetzt nach der Länderspielpause wird es dann auch so ein bisschen richtungsweisend langsam, ne? Also da geht es dann in Nürnberg und gegen Bochum. Das sind eigentlich, wenn du dich da wirklich konsequent Richtung oberes Tabellendrittel bewegen möchtest, sind das eigentlich Spiele, die du gerne gewinnen darfst, solltest.
Ja, aber wenn man es rein tabellarisch nimmt, waren ja von den ersten 8 Spielen jetzt 7 gegen Mannschaften aus den Top 3, glaube ich.
Ja.
Also Paderborn, der erste Spieltag, muss natürlich auch nochmal rausnehmen irgendwo, aber dann eben 6 aus den Top 3. Aber dummerweise muss das nicht viel bedeuten in dieser Liga. Das ist das Problem irgendwo. Aber natürlich, ab einem gewissen Zeitpunkt trennt sich zumindest für eine gewisse Phase die Spreu vom Weizen. Und natürlich muss man auch irgendetwas, muss man ja noch als Realität akzeptieren. Und wenn Mannschaften nach dem 8. Spieltag weiter unten in der Tabelle stehen, dann ist es da zumindest nicht 100%ig richtig gelaufen. Und das heißt also, das sind keine Pflichtsiege gegen die, aber
nein.
Aber da darf man schon, man darf einfach ein bisschen mehr erwarten.
Ja, und du kannst dir in den nächsten 3 Spielen halt auch so einen unglaublichen Push holen, ne? Weil du hast danach den beiden Spielen hast du das Pokalspiel in Wolfsburg.
Ja.
Wenn du da aus welchen Gründen auch immer und wenn mit Sahnetag irgendwie sogar was holen solltest, dann kann dir das natürlich unglaublich viel Selbstvertrauen und Motivation für die kommenden Aufgaben geben. Ne? Richtig. Also das meine ich eher so. Ich meine jetzt nicht, dass sie, wenn da nicht beide Spiele gewonnen werden, dann ist Kacke. So meine ich das überhaupt nicht, sondern das kann richtungsweisend sein, dass es weiter nach oben geht, wo das dann nachher am Ende hinführt, werden wir sehen. Aber ich glaube, wenn die Entwicklung so weitergeht und sich das dann auch in Toren und in Zählbarem niederschlägt, dann gehört Holstein mit zu den besten Mannschaften dieser Liga.
Definitiv, das sehe ich genauso. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, es schält sich jetzt oder kristallisiert sich quasi so eine, das kann in 5-6 Spielen kann schon wieder anders aussehen, aber im Moment kristallisiert sich so eine Art Stammformation heraus. Mhm. Deshalb meinte ich auch, dass sich vielleicht so eine Art Hierarchie auf dem Rasen langsam bildet. Und das ist natürlich extrem wichtig und zum Spielglück gehört natürlich nicht nur dazu, dass man hinten vielleicht mal ein weniger kassiert, noch weniger als bislang und vorne eins mehr schießt irgendwo. Zum Spielglück gehört aber auch dazu, dass sich niemand ernsthaft verletzt und über Wochen ausfällt von den derzeitigen, in An- und Abführungszeichen, absoluten Leistungsträgern.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach so, ne? In der Länderspielpause guckt man natürlich dann auch mal gebannt auf die internationalen Plätze. Jetzt sind es, wie gesagt, da Kasper Davidsen, übrigens laufstärkster Spieler gegen Darmstadt, 13,1 Kilometer. Das ist aber auch eine relativ intensive Kilometerzahl, die er da abgerissen hat irgendwo. Einige fühlten sich schon an Philipp Sander erinnert, also das sehe ich jetzt erstens noch nicht von der Konstanz her von Philipp Sander in der letzten Saison als Kapitän von Holstein oder so, in der Aufstiegssaison und jetzt Mönchengladbach. Aber er hat seinen eigenen Stil, der junge Mann aus Dänemark und deshalb fühlten sich vielleicht einige an ihn erinnert. Also Kasper Davidsen mit der U21 von Dänemark, David Setz mit Slowenien in der WM-Quali, Schweden in der gleichen Gruppe, in der WM-Quali mit Alexander Bernhardsson, dann Leo Rotenhagen, deutsche U20-Nationalmannschaft, der Jungkeeper da, der Störche, und dann Leon Patuzzi und Mukai mit der U21 Kosovo noch im Einsatz. Also das hält sich noch in Grenzen, sag ich mal. Ne? Also.
Und trotzdem hat man ja nicht zuletzt das Beispiel Colin Kleine-Bekel, zeigt ja, wie schnell das gehen kann, dass da Pläne über den Haufen geworfen werden. So, ne? Nicht nur Vereinspläne, sondern auch vom Spieler selbst.
Ja.
Das ist, sowas möchte man einfach nicht haben.
Was einem wie so ein Damoklesschwert wenn man sich das dann anguckt, wie haben die gespielt und was haben die gemacht und so weiter, und dann denkt man immer, also geht mir jedenfalls so automatisch an Colin Kleine-Bekel, ne, gute Besserung oder was auch immer bei ihm ist in Bochum, er hat ja die letzten Spiele, ist er ja nicht mal im Kader gewesen, wenn ich das richtig beobachtet habe, irgendwie läuft das ja auch nicht so rund, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat.
Ja, genau. Ja, gucken wir mal, dass wir gesund und munter durch die Länderspielpause kommen. Morgen, Donnerstag, Testspiel gegen Aarhus.
Ja.
Dänischer Erstligist, wie immer gern genommen.
Ja, und Tabellenführer, ne?
Tabellenführer. Jo, und vor allen Dingen die Spielweise einfach gut, um sich zu messen, ne? Diese Physis, die dänische Mannschaften traditionell haben.
Ja, auch gerade für Spieler, das ist jetzt, ich bin jetzt sicher vom Trainerstab entsandt, um da irgendwelche Sachen.
Heute nicht?
Heute mal nicht, irgendwie, sondern es ist tatsächlich mal, das ist jetzt wirklich ein Spiel gegen ein wirklich, auch wenn die natürlich auch Länderspielabstellungen haben, aber trotzdem ist es natürlich eine wirklich gute Mannschaft. Wenn du in Dänemark auf Platz 1 stehst, dann kannst du nicht so schlecht sein irgendwo, ne? Für die Holstein-Spieler, die vielleicht ab und an ein bisschen im zweiten Glied erstehen, und die Youngster, Niklas Niehoff beispielsweise, um Nummer 1 zu nennen irgendwo. Und in diesen Spielen kannst du dich dann beweisen. Und da kannst du dann zeigen, ergebnisunabhängig, dass der Trainer oder der Trainerstaff jederzeit auf dich bauen kann. Und das ist natürlich die Motivation in so einem Spiel. Und deshalb hat das Spiel jetzt gegen einen derartigen Gegner, wenn es jetzt, sagen wir mal, ohne das abqualifizieren zu wollen, irgendein Viertligist wäre, den man da zum Testen benutzt, um Tore zu erzielen, fände ich, das kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde jetzt in dieser Situation so ein Gegner genau, aber genau richtig. Mhm. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich ist ja kein Restaufgebot, aber es wird sicherlich der ein oder andere Stammspieler, ich erwähne nochmal John Tolkien, es kann gut sein, dass der Zwecksbelastungssteuerung nicht mitspielt und kann den einen oder anderen, kann es dann genauso, kann genauso geschont werden, und das ist auch alles gut so. Es gibt genügend Spieler, also die werden schon 11 Leute auf den Platz kriegen, nehme ich mal an, und die könnt es dann gerne zeigen. Ich bin gespannt.
Ja. Wiedersehen mit Jani Serra. Gibt es noch dazu?
Serra.
Ist noch dazu. Der da in Diensten von AGF steht.
Ja.
Also auch nicht uninteressant.
Nee.
Das Ganze, genau, gucken wir uns an, ist natürlich bei uns auch im Live-Ticker auf KAN Online.
Ex-Trainer von Aarhus ist ja jetzt Bochum, ne?
Mhm.
Der Rösler, ne?
Es ist alles.
Ja, also wie so ein Wanderzirkus.
Es ist
der
Rösler in Bochum und der Anfang in Düsseldorf, das ja auch noch auf uns zukommt. Aber da wollen wir drüber sprechen, wenn es soweit ist. Das dauert noch ein bisschen.
Ich habe ja schon eine Glückwunsch-WhatsApp geschickt, kann ich ja ruhig verraten, ne? Er freut sich ja dann immer ein bisschen, ne, dass er einen neuen Vertrag hat und so weiter, ein alter verbunden hat. Da habe ich nur gesagt, am meisten, also ich freue mich auf den 9. November, wenn die Fortuna dann hier in Kiel aufkreuzt oder sowas. Und größte Sorge von mir ist ja, er als Kölner, wie er mit der Düsseldorfer Bierkultur klarkommen, ne? Weil das Alsch und Kölsch, das verträgt sich erstens so nicht gut und zweitens von der geografischen Herkunft schon mal gar nicht. Aber er hat mir in der Rückantwort signalisiert, dass er guten Mutes ist, dass das kein Problem darstellt. Also gehen wir mal davon aus.
Genau, das warten wir mal ab. Das kommt dann Anfang November.
Genau.
Genau, so
da können wir das nochmal vertiefen.
Auf jeden Fall. Da gucken
wie
wir
das
drauf.
Jetzt sich ausgewirkt hat alles, ne?
Da gucken wir nochmal drauf. Da bin ich dann auch wieder regulär da. Für die nächsten zwei Wochen lasse ich euch hier nochmal euer Süppchen kochen.
Muss ich wieder Moderation übernehmen?
Genau, dann, wir haben ja schon gesprochen, Nürnberg und Bochum, dann am 28. Oktober am Dienstagabend das Pokalspiel in Wolfsburg. Dann am 29. müssen die finalen Angebote dann vorliegen für das Stadion. Ich bin am 29. wieder da, genau rechtzeitig. Am 5., wie du schon gesagt hast, soll dann verkündet werden, wie das Stadion da nun aussehen wird, soll.
Ich denke, wir werden uns glückselig in den Armen liegen, noch halb angetrunken über den Siegerentwurf. aus Freude über den Siegerentwurf.
Wahrscheinlich. Und dann gehen wir in den November und dann gucken wir mal, wo Holstein steht. Aber wie gesagt, bis dahin erstmal jetzt Länderspielpause, leichtes Durchatmen, mit Testspiel gucken und dann geht die direkte Spielvorbereitung auf das Auswärtsspiel in Nürnberg zu.
Gegen Miro Klose.
So sieht's aus.
Der gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen hat mit dem Sieg in Düsseldorf, weshalb dann Daniel Thun gehen muss und Markus Anfang dann jetzt da ist. Es ist alles verrückt, echt.
Diese zweite Liga.
Ja.
Ne? Nützt ja nichts. Aber wir gucken drauf.
Ja, natürlich.
Wir sind gespannt, wie es bei Holstein weitergeht, ob die Effizienz kommt und das hier durch die Decke geht oder so, ne?
Da würden wir uns ja freuen.
Auf jeden Fall.
Mhm.
So sieht's aus. Insofern, Opa, vielen Dank.
Ja.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
In freudiger Erwartung deines endgültigen Comebacks.
Ja, ein bisschen. Dauert's noch.
Ja. Aber wir werden die Zeit gut überbrücken. Da bin ich mir relativ sicher.
Das habt ihr schon getan und das werdet ihr auch weiterhin tun.
Ja.
Ihr da draußen macht das gut, bleibt
auch
gesund.
Wir müssen auf den WhatsApp-Kanal hinweisen.
Das ist richtig.
Ach, kommt noch.
Das kannst du ja gerne tun.
Nee, da bin ich ja mal raus.
Genau, wenn ihr auch in der Länderspielpause die Infos haben wollt, dann guckt gerne auf KAN Online rein. Wie gesagt, der Live-Ticker am Donnerstag natürlich, aber auch alles weitere Wichtige am Freitag. Unser Newsletter, wenn ihr ihn abonnieren mögt, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und natürlich die Holstein-Kiel-News bei WhatsApp, unser Channel mit allem direkt in die Chat-App rein, wenn man es so haben möchte. Sehr gerne, abonniert das gerne auch. Und findet ihr in den Shownotes, wie ihr dahin kommt. Und dann bleibt mir nur zu sagen, haltet durch, jetzt wo es kälter wird, zieht euch wärmer an. Vor der vielleicht womöglich heißen Phase in der zweiten Liga, die dann da kommt. Bleibt gesund, wir hören uns und nächste Woche Mittwoch hört ihr euch schon wieder. Opa.
Genau,
ne?
So freue mich drauf.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.